Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das Wort Gottes bringe ich Ihnen heute Morgen aus dem Jakobusbrief, und zwar aus Jakobus Kapitel 5. Wir stellen uns unter die Verse 13 bis 18. Jakobus Kapitel 5, die Verse 13 bis 18. Wir hören das Wort des lebendigen Gottes. Leidet jemand von euch Unrecht, er soll beten. Ist jemand guten Mutes, er soll Psalmen singen. Ist jemand von euch krank, er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben und im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen solle. Und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht im Land. Und er betete wiederum. Da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. Es ist unübersehbar, so allmählich kommen wir zum Ende dieses Briefes, der uns mittlerweile über einen recht langen Zeitraum beschäftigt hat. Und wohl niemand wird ernsthaft behaupten wollen, dass die in diesem Brief angesprochenen Themen keine Bedeutung für ihn haben. Ich habe Jakobus 4, Vers 11, wenn wir uns nur einmal die letzten Gedankenführungen noch einmal klar machen, ging es um Weltlichkeit, um Anpassung an die Welt oder man kann auch sagen, um Weltverfallenheit. Und diese, so sagt es Jakobus, äußert sich in einem selbstgefälligen Reden, Reden über andere oder auch in Selbstprahlerei, in Angeberei. Weltverfallenheit zeigt sich ferner in unserem Umgang mit Geld, mit Reichtum. Der Abschnitt, unter den wir uns das letzte Mal stellten beim Jakobusbrief, war Jakobus 5, die Verse 7 bis 12. Ein Wort ist in diesen Versen bestimmend und es ist das Wort Geduld. Geduld angesichts der Ungerechtigkeit in dieser Welt. Und auch bei dem Abschnitt, der der Wortverkündigung heute zugrunde liegt, also Jakobus 5, 13 bis 18, ist die Kernbotschaft offenkundig. Es geht ums Gebet. Das ist das Thema. Aber in den Einzelaussagen treten manche Fragen auf. Wir werden das noch sehen im Lauf der Kirchengeschichte, wie auch in der aktuellen Gegenwart. Ist die ein oder andere Aussage in eine ganz bestimmte Richtung gebogen worden, sodass wir uns damit heute Morgen auseinandersetzen müssen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass heute der ein oder andere aus dem Gottesdienst mit Einwänden zu der Auslegung nach Hause geht, die ihm heute Morgen hier vorgetragen wird. Und dazu sage ich gleich vorweg, ich bin gerne bereit, über diesen Abschnitt mit ihm dann auch noch zu sprechen. Aber bei aller unterschiedlichen Auslegung in den Details möge bitte ein jeder von uns die Kernbotschaft festhalten und praktisch umsetzen. Und die Kernbotschaft ist deutlich. Es geht um unser Beten. Ich verkündige Ihnen heute Morgen das Wort Gottes unter dem Thema Beten ist ein unverzichtbares Merkmal für Christen. Beten ist ein unverzichtbares Merkmal für Christen. Und wie Sie das von mir gewohnt sind, wollen wir dabei achten auf drei Punkte. Erstens, mach aus allem ein Gebet, Vers 13. Zweitens, das Gebet vermag viel, die Verse 14 bis 16. Und drittens, nimm als Vorbild für inständiges Beten den Propheten Elia. Das sind dann die Verse 17 bis 18. Beten ist ein unverzichtbares Merkmal für Christen. Mein erster Punkt, mache aus allem ein Gebet. Vers 13. Leidet jemand von euch Unrecht, er soll beten. Ist jemand guten Mutes, er soll Psalmen singen. Was der leibliche Bruder unseres Herrn hier in kurzen, knappen Anweisungen gibt, heißt nichts anderes. Egal in welcher Lage du dich befindest, jede Situation in deinem Leben soll der Vertiefung der Gemeinschaft mit dem dreieinen Gott dienen. Jede Situation, egal wie du dich befindest. Gleichgültig, ob du gerade down bist, ob du am Boden zerstört bist, da niederliegst oder ob du gut drauf bist, mache aus jeder Situation ein Gebet. Wir können es salopp formulieren. Beten ist immer eine gute Idee, sowohl in bösen Zeiten als auch in guten. Und damit ist jeder von uns heute Morgen angesprochen. Denn jeder von uns befindet sich entweder in einer bedrückenden Situation, ihn quält etwas, ihn drückt etwas, oder aber in einer günstigen, in einer positiven Stimmung. Jakobus schreibt, leidet jemand unter euch Unrecht? So ist es übersetzt in der Schlachter 2000 Übersetzung. In anderen Übersetzungen ist diese Aussage wiedergegeben mit, leidet jemand unter euch Trübsal? Beide Übersetzungen sind richtig. Wörtlich übersetzt heißt es eigentlich, leidet jemand unter euch etwas Negatives? Oder wenn jemand etwas Schlimmes, etwas Negatives, etwas Böses widerfährt? Möglicherweise hat Jakobus, während er dies schreibt, noch das Thema der Unterdrückung und der Ausbeutung der Christen durch die Reichen im Sinn. Darüber hatte er gerade gesprochen. Aber wie auch immer, hier spricht Jakobus allgemein, grundsätzlich, generell. Wenn es in deinem Leben hart auf hart kommt, bete. Versinke da nicht in Grübelei. Versinke nicht in Selbstmitleid, schmolle nicht. Vielmehr gehe gerade dann auf deine Knie und wende dich an Gott. Gerade in den Psalmen haben wir viele Bekenntnisse von Menschen, die, ich sag mal, negative Erfahrungen durchgemacht haben. Eben gerade haben wir Psalm 129 gesungen. Im Anschluss an die Wortverkündigung wollen wir aus Psalm 142 singen. In beiden Psalmen vernehmen wir von Trübsalen, von Unrecht, die Menschen, die zu Gott gehören, erleiden. Leidet jemand unter euch Negatives, dann sei gefrustet, dann lasse deinen Unmut an jedermann heraus, der dir in die Quere kommt. Dann mache Gott Vorwürfe und erkläre ihm, dass er eigentlich nicht mehr wert ist, dass man an ihn glaubt. Jetzt will ich mein Leben selbst in die Hand nehmen. Nein, so schreibt Jakobus es nicht. Der schreibt hier sehr generell. Bete. Bete gerade angesichts von negativen Erfahrungen zu Gott. Herr, früher ist mir nie in den Sinn gekommen, dass ich den leblosen Körper meines eigenen Kindes in meinen Armen halten werde und ihn nun zu Grabe tragen werde. Aber gerade in dieser Situation wende ich mich an dich. Herr, ich dachte, jetzt habe ich den Mann fürs Leben gefunden oder die Frau fürs Leben. Aber es war wohl doch nichts. Herr, ich war der Meinung, andere können arbeitslos werden, aber nun hat es mich getroffen. Du weißt, von einem Tag auf den anderen stehe ich auf der Straße. Herr, ich dachte, dass in meiner Ehe alles glatt läuft. Aber nun ist das vorgefallen. Ich wende mich an dich. Du siehst, wie es in Wahrheit um meine Ehe bestellt ist oder um meine Familie. Herr, ich wäre niemals auf den Gedanken gekommen, dass ich eines meiner Kinder von dir abwenden könnte. Ich dachte immer, das passiert in anderen Familien. Aber nun stehe ich vor dir in meiner ganzen armseligen Jämmerlichkeit und schreie zu dir. Dir widerfährt Negatives? Bete. Mache aus allem ein Gebet. Jakobus fügt hinzu, tritt aber auch vor das Angesicht Gottes, wenn du gut drauf bist. Bist du guten Mutes, dann singe Psalmen, schreibt Paulus hier. Hier geht es nicht um Gemeindegesang, jedenfalls nicht in erster Linie, sondern es geht darum, dass du persönlich, was du persönlich tust in deiner Wohnung, in deinem Zimmer, wenn du alleine bist. Nicht gute Zeiten, in denen wir gut drauf sind, werden schnell zu Zeiten der Gleichgültigkeit gegenüber Gott, auch der Oberflächlichkeit, auch der Selbstzufriedenheit, der Selbstgefälligkeit. Ich werde euch jetzt mal zeigen, wie man sich selbst helfen kann. Stunden, in denen es uns gut geht, werden häufig auch zu Zeiten des Leichtsinns, des Übermuts, des Stolzes. Jakobus schreibt, gerade dann singe, bete Psalmen. Lobe Gott, denn von ihm kommt alles Gute. Herr, ich verdiene nicht, dass du mir gesunde Kinder gegeben hast. Ist das so selbstverständlich? Herr, diesen Job mit diesem Gehalt habe ich nicht verdient. Herr, ich verdiene nicht die finanzielle Unterstützung, die ich im vergangenen Jahr erhalten habe, als andere, auch in unserer Gemeinde, ökonomisch durch schwierige Zeiten hindurchgingen. Herr, ich lobe dich, dass meine Kinder dir nachfolgen. Und das liegt wahrlich nicht an meiner jämmerlichen, kläglichen Erziehung. Als Christ zu leben, das heißt, in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Also sowohl das Böse, das Negative, als auch das Gute, das Positive aus der Hand Gottes nehmen und ihm das sagen. Mache aus allem ein Gebet. Unser zweiter Punkt. Das Gebet vermag viel. Ich lese noch einmal, was Jakobus durch den Heiligen Geist hier schreibt. Ist jemand von euch krank, er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen und sie sollen für ihn oder eigentlich über ihm beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Es ist deutlich, Jakobus spricht hier die Situation an, dass jemand krank ist. Aber nun haben gerade diese Verse im Lauf der Kirchengeschichte Anlass zu recht fragwürdigen Deutungen gegeben. In der frühen Kirche kam es regelmäßig vor, dass Kranke mit Öl gesalbt wurden. Und im Mittelalter ging dann diese Praxis zurück. Und um sie nicht ganz einschlafen zu lassen, entschied man sich dann im Hochmittelalter, zumindest diejenigen mit Öl zu salben, die auf dem Sterbebett liegen oder lagen. Man sprach dann von der letzten Ölung. Sie wurde im römischen Katholizismus sogar zu einem der sieben Sakramente. Nun, ich denke, dass es deutlich ist, wenn wir diese Verse lesen, dass Jakobus hier nicht eine Zeremonie zur Vorbereitung auf das Sterben im Blick hat, obwohl man sich auf diesen Abschnitt beruft. Jakobus schreibt hier davon, dass wir füreinander beten sollen, damit ihr geheilt werdet. Das hat er also auch im Blick hier. Dann aber gibt es die Auffassung, die wahrscheinlich uns näher liegt, die in Kreisen der charismatischen Bewegung vertreten wird. Und hier geht es dann ausschließlich um das Gesundwerden, um das Heilen. Man ist darauf so massiv fixiert, dass man nicht so sehr Wert darauf legt, dass hier eine Anweisung vorliegt, die sich an die Ältesten der Gemeinde richtet. Nicht für viele Charismatiker kann es auch ein herumreißender Wunderheiler sein. Und in dieser Haltung, aus dieser Perspektive, interpretieren sie dann auch den Begriff des Gebets des Glaubens. Wir werden darauf noch kommen. Also die Aussage des Jakobus, das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten, wird von ihnen so ausgelegt, dass jeder, wenn er nur richtig glaubt, auch gesund wird. Man versteht in diesen Kreisen unter dem Gebet des Glaubens entweder eine spezielle Geistesgabe. Wir lesen einmal in 1. Korinther 12, in den Versen 8 und 9 folgendes. Ich zitiere: Dem einen wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist, einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben und so weiter. Man sagt hier, spreche Paulus von einer besonderen Gabe des Glaubens, offenkundig also einer festen, unbeirrten Überzeugung. Und wer diese Geistesgabe hat, der soll ein Gebet des Glaubens sprechen und dann werde jeder Kranke gesund. Andere sind der Überzeugung, dass hier bei dem Gebet des Glaubens, also bei diesem Begriff, eher an den Glauben gedacht ist, den Jesus während seines irdischen Lebens bei Menschen anspricht, die ihn um ein Wunder bitten. Wir können hier zum Beispiel an die Begebenheit denken, als Jesus Christus vom Berg der Verklärung mit drei von seinen Jüngern herabkam, unten waren die anderen Jünger, und da ereignete sich Folgendes, ich zitiere aus Matthäus 17. Und als sie zur Volksmenge kamen, trat ein Mensch zu ihm, fiel vor ihm auf die Knie und sprach: Herr, erbarme dich über meinen Sohn, denn er ist mondsüchtig und er leidet schwer. Er fällt nämlich oft ins Feuer und oft ins Wasser. Und ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, aber sie konnten ihn nicht heilen. Da antwortete Jesus und sprach: O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und Jesus befahl dem Dämon, und er fuhr von ihm aus. Und der Knabe war gesund von jener Stunde an. Und da traten die Jünger allein zu Jesus und sprachen: Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Jesus aber sprach zu ihnen: Um eures Unglaubens willen. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen: Hebe dich weg von dorthin, von weg von hier dorthin. Was ist dazu zu sagen? Denkt Jakobus hier an eine ganz bestimmte Geistesgabe? Oder hat er hier den Glauben im Blick, von dem wir eben gerade aus Matthäus 17 hören? Gehen wir dazu Schritt für Schritt durch. Also schauen wir uns bitte Aussage für Aussage an. Und die erste Aussage scheint mir schon sehr auffallend zu sein. Es beginnt mit der Aussage: Ist jemand krank unter euch? Das heißt nämlich, das Wort Gottes geht davon aus, dass auch Kinder Gottes hier auf Erden krank werden können. Selbstverständlich ist das unsere tagtägliche Erfahrung. Wir brauchen nur um uns zu schauen. Aber viele von Ihnen wissen, dass in charismatischen Kreisen die Auffassung vertreten wird, wenn man nur anständig glaube, dass man etwa reich wird oder dass man gesund bleibt, dann wird das gelingen. Glaube wird hier verstanden als eine Art von Suggestion. Schlimmer noch, als eine Art von esoterischer Fantasiereise. Aber das ist Gedankengut aus dem okkulten New Age-Denken. Man findet derartiges auch im sogenannten Wohlstandsevangelium. Aber dies ist nicht nur ein törichter Aberglaube, sondern es ist gefährliche Irrlehre. Halten wir fest, Jakobus setzt hier voraus, dass Christen auch krank werden können. Und auch der Apostel Paulus betont diesen Umstand. Nicht nur musste er gelegentlich, wie wir aus den Briefen erfahren, Mitarbeiter krank zurücklassen, wenn er weiterzog. So schreibt er öfters in seinen Briefen. Er unterscheidet auch nachdrücklich zwischen Geist und Leib. Wir hörten es vorhin in der ersten Schriftlesung. Unser Geist ist erlöst, er ist erneuert. Der Leib ist noch nicht erlöst. Der Christ wartet auf die Erlösung seines vergänglichen, noch vergänglichen Leibes. Im Blick auf den Leib schreibt der Apostel: Wir sind errettet hin auf Hoffnung. Eine Hoffnung, aber die gesehen wird, ist keine Hoffnung. In der Jetztzeit haben die Christen noch einen Leib der Niedrigkeit. Es wird der Tag kommen, da wird Jesus Christus auch unseren Leib umgestalten, nämlich bei der Auferstehung. Er wird unseren Leib des Todes verwandeln zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit. Aber in der Gegenwart sind Tod und damit auch Krankheit, Schwachheit, Behinderung, Altersbeschwerden vorhanden. Erst auf der neuen Erde wird es keinen Tod mehr geben. Auch Christen müssen sterben wie alle anderen. Und was heißt das jetzt praktisch? Das heißt, zunächst einmal, ohne Zweifel darf ein Kind Gottes mit allen Anliegen zu seinem Herrn und Heiland kommen. Also selbstverständlich auch mit seiner Krankheitsnot. Diese steht nicht außerhalb der Herrschaft Gottes. Aber eine generelle Verheißung, gesund zu werden, besteht in der Gegenwart nicht. Im Blick auf unseren Leib gilt darum das Gebet im Glauben: Dein Wille geschehe. Möge dein Name in mir und durch mich verherrlicht werden, so wie es deinem Plan entspricht. In mancher Hinsicht wissen wir genau, was Gott will. Paulus schreibt es einmal an die Thessalonicher: Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Was er danach sagt, da spricht er das Thema der Sexualität an. 1. Thessalonicher 4. Aber im Blick auf unsere körperliche Verfasstheit, da wissen wir das nicht, was Gott will. Aber gut, wir lesen hier weiter: Wenn jemand unter euch krank ist, das kommt also vor, dann soll er die Ältesten rufen. Und hier wird häufig die Frage aufgeworfen: Ja, wie krank muss er denn nun sein, um die Ältesten zu rufen? Und die Antwort lautet, vermutlich handelt es sich hier bei dem Kranken um eine ernste Krankheit. Es geht also nicht einfach um einen Schnupfen. Vielmehr ist der Betreffende sehr ermattet und er hat den Tod vor Augen. Übrigens ist das, ich sag mal, der Wahrheitskern in der letzten Ölung. Dass es sich um eine ernsthafte Krankheit handelt, das geht einmal aus dem griechischen Wort hervor, das hier für Kranksein verwendet wird. In dem griechischen Wort steckt der Begriff der physischen und auch der psychischen Erschöpftheit, der Ermattung, der Kraftlosigkeit. Der Verfall der Kräfte ist hier so weit vorangeschritten, dass man realistisch damit rechnen muss, dass der Kranke bald sterben wird. Und abgesehen von dem hier verwendeten Begriff für Krankheit, könnte auf den gravierenden Kräfteverfall auch der Umstand hinweisen, dass die Person selbst nicht in der Lage ist, zu den Ältesten zu gehen. Vielmehr kommen die Ältesten ja zu dem Kranken. Und dann werden auch die Ältesten aufgefordert, das Gebet zu übernehmen. Es ist interessant, der kranken Person wird nicht aufgetragen zu beten, jedenfalls nicht zunächst. Es sind die Ältesten, die über ihm beten sollen. Und schließlich fällt auf, dass im Gegensatz zu den Heilungen, die Jesus vollzogen hat, die kranke Person oder auch seine Angehörigen nicht aufgefordert werden, zu glauben. Die Aktiven, auch bei dem Gebet des Glaubens, sind einzig und allein die Ältesten. Es ist anders, als es bei Jesus war. Denken wir etwa auch an den blinden Bartimäus. Und die herbeigerufenen Ältesten der Gemeinde sollen dann nicht nur über dem Sterbenskranken beten, sondern es heißt, sie sollen ihn auch mit Öl salben. Warum und wozu, so fragen wir, soll dieses Salben mit Öl erfolgen? Nun, in Israel verwendete man Öl für regelmäßige Reinigung, auch für die Parfümierung, also für die Kosmetik. Man duftete dann besser. Und wenn sich jemand nicht salbte, wir lesen das einmal von Daniel ausdrücklich, dann war das Ausdruck von Trauer und schwerer Erschütterung. In den Evangelien lesen wir, dass man auch den Kopf von Gästen salbte, und zwar als Zeichen des Respekts, der Liebe und der Dankbarkeit. Die erfolgten Salbungen geschahen auch im Rahmen der Bestattung, damit der Leichnam nicht so schnell stinkt. Und die Salbung mit Öl geschah auch zur Schmerzlinderung, zur Desinfektion und auch zur Heilung. Nicht denken wir an das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, der dem unter die Räuber gefallenen auch, unter anderem auch, Öl gab. Und wahrscheinlich ist uns auch bekannt, wenn wir bei dem Salben bleiben, dass in Israel bestimmte Menschen gesalbt wurden. Priester wurden gesalbt, auch von dem Propheten Elisa lesen wir es. Auch Könige salbte man, in der Bibel werden solche Salbungen berichtet im Blick auf Saul, David, Salomo, Jehu und Joas. Und bei der Salbung Davids wird ausdrücklich dann auch vermerkt, dass sie mit dem Wirken des Geistes Gottes verbunden war. Nicht 1. Samuel 16, Vers 13, ich zitiere einmal. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte David inmitten seiner Brüder. Und der Geist des Herrn kam über ihn von diesem Tag an und weiterhin. So, was heißt das jetzt alles für die Anweisung hier in Jakobus 5, dass die Ältesten den Kranken mit Öl salben sollen? Ist hier an eine medizinische Behandlung gedacht, die man an dem Kranken vornehmen soll? Tatsächlich hat man die Anweisung des Jakobus auch so interpretiert, als eine medizinisch-therapeutische Maßnahme. Man erklärte dann, hier zeige sich doch, dass medizinische Behandlung und Gebet einander nicht ausschließen, sondern einander ergänzen. Nun, auch ich bin davon überzeugt, dass Gebet und medizinische Behandlung sich tatsächlich nicht ausschließen. Jeder von uns wird etwa vor einem operativen Eingriff selbstverständlich auch beten. Aber ich denke nicht, dass Jakobus uns hier das mitteilen möchte. Er will nicht sagen, abgesehen von Gebet sollst du auch Medizin verwenden. Vielmehr scheint mir hier das Salben mit Öl eng mit dem Wirken des Heiligen Geistes verknüpft zu sein. Es geht darum, dass der Kranke wieder durch den Heiligen Geist auf Gott ausgerichtet werden soll. Er soll Gott suchen. Und ich denke, damit wird deutlich, in welche Richtung das hier, was hier Jakobus schreibt, auszulegen ist. Jakobus hat hier nicht alle denkbaren Kranken und auch Krankheiten im Blick. Vielmehr geht es um Krankheiten unter Christen, die unmittelbar auf Sünde zurückzuführen sind. Das wird auch daran deutlich, dass wir dann in Vers 16 lesen, bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander. Aber werden wir uns, wenn wir über die Beziehung zwischen Sünde und Krankheit nachdenken, werden wir uns da über Folgendes bitte im Klaren. Zunächst einmal sagt die Bibel, dass jede Krankheit ein Angeld auf den Tod ist. Der Tod, der durch die Sünde Adams in die Welt gekommen ist, der Tod ist der Sünde Sold. Und Krankheit ist entsprechend gewissermaßen eine Anzahlung auf den Tod. Das verhält sich generell so, bei allen Menschen. Aber aus diesem allgemeinen Gericht dürfen wir nicht folgen, dass wenn jemand ganz besonders krank ist, er auch eine ganz besondere Sünde begangen hat. Diese Meinung vertraten die Freunde Hiobs. Hiob, wenn du so leiden musst, dann muss da etwas ganz Böses in deinem Leben vorgefallen sein, eine große Sünde. Und Hiob bestreitet nicht, dass es eine Verbindung zwischen Krankheit und Sünde gibt, aber er betont, dass in seinem Fall eine solche direkte Kausalität, Ursache-Wirkung-Beziehung, nicht gezogen werden darf. Als die Jünger Jesu einen Blindgeborenen sahen, stellten sie Jesus die Frage, wer hat gesündigt, er oder seine Jünger? Und Jesus erwiderte weder noch. Die Behinderung hat einen ganz anderen Sinn. Niemals dürfen wir also aus der generellen Ordnung, in die wir alle eingeschlossen sind, nämlich dass Tod und Krankheit Ausdruck dafür sind, dass diese Schöpfung unter der Nichtigkeit steht, dass sie kaputt ist, eine Kausalität zu ganz konkreten Krankheitsfällen machen, jedenfalls nicht von außen. Nun gut, dann gibt es auch Krankheiten, die vielfach unzweideutig auf Sünde oder auf ein sündhaftes Leben zurückzuführen sind. Zum Beispiel AIDS. AIDS ist nicht ausnahmslos, nicht immer, aber in vieler Hinsicht zurückzuführen auf ein ehebrecherisches, auf ein hurerisches Leben. Oder denken wir an Leberzirrhose. Sie hat nicht immer etwas mit Trunkenheit und großem Alkoholkonsum zu tun, aber sehr häufig. Und so könnten wir weiterfahren. Entsprechendes gilt für Lungenkrebs und Rauchen oder auch für irgendwelche extremen Sportarten und den damit verbundenen Unfällen. Aber ich vermute, dass Jakobus auch derartige kausale Verbindungen zwischen einem exzessiven Leben und dann bestimmten Krankheiten hier nicht im Auge hat. Ich meine, dass der Herrenbruder hier eine ganz spezielle Verbindung zwischen Sünde und Krankheit im Blick hat. Denken wir etwa an Situationen, in denen Gott Menschen mit Krankheiten schlägt, und zwar deswegen, das kommt vor, weil sie ihm konkret ungehorsam waren. Das Alte Testament spricht in diesem Zusammenhang häufig von Plagen. Nicht denken wir an die Zeit der Wanderung des Volkes Israel durch die Wüste, in der Gott mehrfach ganze Menschengruppen aus dem Volk Gottes mit konkreten Gerichtsschlägen, wie zum Beispiel auch Krankheiten, schlug. Wir können ja auch denken, etwa im Neuen Testament, was der Apostel Paulus einmal erwähnt. Er legt einmal seinen Finger darauf, dass viele, ihr Lieben, viele in der Gemeinde von Korinth krank sind oder sogar schon entschlafen sind, weil sie das Abendmahl unwürdig genommen haben. Das ist keine Spielerei. Und hier schildert Jakobus eine vergleichbare Situation. Es geht an dieser Stelle nicht allgemein um jede beliebige Krankheit. Wenn die Ältesten nur ordentlich glauben oder der Betreffende ordentlich glaubt, dann wird er gesund. Sondern darum, dass jemand in Sünde lebt. Zum Beispiel in einem Zwist, in Unversöhnlichkeit mit seinem Bruder oder mit seiner Schwester. Und er kehrt nicht um, er tut nicht Buße, im Gegenteil, er isoliert sich. Er trennt sich auch von der Gemeinde. Er verhärtet sich. Und dann schlägt ihn Gott mit einer Krankheit. Was soll dann passieren in dieser Situation? Der Kranke, er merkt, warum er krank geworden ist. Er weiß das, nicht die anderen, aber er. Er soll dann die Ältesten rufen. Mit anderen Worten, er soll aktiv werden. Nicht wer mit Menschen im Hader lebt, der isoliert sich häufig. Und der lässt dann niemand mehr an sich ran. Und das Erste, was dieser Kranke tun soll, ist aus seiner selbstgewählten Isolation heraustreten. Und das heißt auch, er muss sich demütigen, um mit Gott und der Gemeinde wieder ins Reine zu kommen, hat er die Ältesten der Gemeinde zu rufen. Und dann sollen die Ältesten über ihm beten und ihn mit Öl salben. Das ist sehr eng miteinander verbunden. Das heißt, sie sollen Gott darum bitten, dass seine bisherige Nichtbeziehung zu Gott und zur Gemeinde wieder in Ordnung kommt. Ja, und wie verhält es sich nun mit der Krankheit? Ich bitte hier einmal genau zu lesen. Dazu schreibt Jakobus: Das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Es heißt nicht, das Gebet des Glaubens wird den Kranken gesund machen. Es kann das meinen. Der Begriff ist doppeldeutig. Es kann meinen, dass der Kranke wieder gesund wird. Aber es muss es nicht heißen. Jakobus spricht hier ganz bewusst von retten. Und dann heißt es weiter, der Herr wird ihn aufrichten. Auch dieses Wort des Aufrichtens ist doppeldeutig. Es kann meinen, dass du dich wieder von deinem Krankenlager erhebst. Aber das gleiche griechische Wort wird auch verwendet für auferwecken, für auferstehen, nämlich aus dem Tod in der Bibel im Neuen Testament. Jakobus lässt ganz offensichtlich dies offen. Und schließlich lesen wir, und wenn er Sünde begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Das steht bei einem solchen kranken Besuch fest. Du tust Buße, wenn du in der Sünde gelebt hast, durch schwere Krankheit gezüchtigt worden bist und du dich demütigst und wieder in die Gemeinschaft mit Gott und seiner Gemeinde zurückkehren willst, dann hast du die Verheißung, dass dir deine Sünden vergeben werden. Das Gebet des Glaubens, es wird dich retten, wie auch immer. Es wird dich aufrichten, wie auch immer. Und du darfst die Vergebung deiner Sünden annehmen. Natürlich besteht dann, wenn die Vergebung der Sünden geklärt ist, das Kernproblem, natürlich der Wunsch, dass der Betreffende, der die Vergebung seiner Sünden empfangen hat, auch von den Folgen seiner Sünde befreit wird, also von seiner Krankheit. Genau das sagt dann Jakobus auch in Vers 16. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Hier steht geheilt. Mit anderen Worten, nachdem die Ältesten bei ihm waren und die Situation im Blick auf die Gemeinde geklärt ist, sagt er jetzt, klärt sie untereinander, betet füreinander. Klärt sie vor Gott, indem ihr, wie heißt es hier, füreinander betet. Die Folge davon mag dann sein, Genesung, dass ihr geheilt werdet. Hier steht nicht mehr das Wort für retten, sondern tatsächlich für gesund werden. Natürlich denkt der Kranke auch daran. Das ist auch sein Wunsch, natürlich. Aber dazu erhalten wir nicht die Verheißung, dass dies in jedem Fall so geschieht. Dazu sagt das Wort Gottes dann lediglich, das Gebet eines Gerechten, also der dann wieder gerecht ist, es vermag viel, nicht alles, viel, wenn es ernstlich ist. Das Gebet des Glaubens richtet sich vorrangig auf die Sündenvergebung und überlässt das Weitere Gott. Darum ist es ein Gebet des Glaubens. Herr, du bestimmst, wie es weitergeht in meinem Leben. Aber wir dürfen auch unsere leibliche Situation Gott bringen. Hier aber vermag das Gebet nicht alles, jedoch, das bitte vergiss nicht, viel. Nicht alles. Paulus selbst betete einmal dreimal, dass der Herr ihm einen Pfahl im Fleisch wegnehmen möge. Und Gott erhörte dieses Gebet nicht. Der Pfahl wurde dem Apostel nicht weggenommen. Der Grund dafür, dass Gott dieses Gebet des Apostels nicht erhörte, lag nicht daran, dass Paulus nicht im Glauben betete, sondern ganz einfach daran, dass Gott mit ihm etwas ganz anderes noch vorgesehen hatte. Gebet des Glaubens meint also gerade nicht das, was von der charismatischen Bewegung in diesen Begriff hineingelesen wird. Es meint nicht, dass wir Gott nötigen oder zwingen könnten. Vielmehr heißt es, ich überlasse mein Leben Gott und lebe nicht länger in innerer Rebellion gegen den Allmächtigen und seine Gemeinde. Aber vergiss nicht, das Gebet eines Gerechten vermag viel. Und das illustriert Jakobus anhand des Propheten Elia. Ich lese nochmal die Verse. Nimm das als Vorbild. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir. Und er betete inständig, dass es nicht regnen solle. Und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht im Land. Und er betete wiederum, da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Der Prophet Elia erlebte im Nordreich, in Israel. Nicht, da gab es diese Spaltung, wir wissen das, zwischen Juda, dem Südreich, und Israel, dem Nordreich. Und dann hatte König Jerobeam einen eigenmächtigen Gottesdienst für das Nordreich eingeführt. Und die Hauptkultorte waren dafür Dan und Bethel. Jerobeam wollte auf keinen Fall, dass sein Volk weiterhin ins Südreich nach Jerusalem zum Tempel pilgerte. Und so richtete er einen eigenmächtigen Gottesdienst auf. Übrigens war dieser Gottesdienst, wir würden heute sagen, sucherfreundlich, seeker-friendly. Und dann vergingen Jahrzehnte. Herrscher kamen und gingen im Nordreich. Und schließlich kam die Dynastie von Omri auf den Thron des Nordreiches. Und Omri führte dann direkt einen naturalistischen, ekstatischen Fruchtbarkeitskult ein in Israel, den Baalsdienst. Und damit war die Religion im Nordreich nicht mehr ein Mix von Gottesdienst und Kälberdienst, sondern es war Götzendienst in reinster Form. Nicht bei den Kanaanitern war Baal der Gott, der für die Blitze und den Donner zuständig war und dann vor allem auch für Regen. Er war ein Fruchtbarkeitsgott. Sozusagen der Gott, der für die Ökonomie, also für die Trockenzeit zuständig war, damit danach wieder Regen kommt. Und indem Elia nun zu dem wahren Gott betete, dass es nicht regnen möge, war das ein Frontalangriff gegen diesen Baalskult. Als Elia vor den König David, vor den König Ahab, Entschuldigung, trat, da sagte er zu dem König: So wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe, soll in diesen Jahren weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. Dieser Elia, er stand, selbst als er vor Ahab stand, vor Gott. Ich stehe vor Gott. Er kannte Gott. Er war ein Beter. Elia war kein Supermann. Nicht unmittelbar nach der Auseinandersetzung mit den Baalspriestern auf dem Berg Karmel, da hörte er, dass Isebel hinter ihm her war. Was tat dieser Mann, der gerade einen gewaltigen Triumph über die Baalspriester auf dem Berg Karmel errungen hatte? Er haute ab. Er lief weg. Vom Berg Karmel, der ganz im Norden von Israel lag, ganz in den Süden an den Berg Sinai. Dort legte er sich unter einen Ginsterbusch und rief aus: Herr, ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Es ist genug mit diesem Volk. Nimm meine Seele von mir und dann ist Schluss, Ende, aus. Aber Gott kümmerte sich scheinbar gar nicht um die Gemütsbewegungen Elias, sondern er bekam dann gleich drei Aufträge. Elia, ein Mann in einer Zeit, in der nahezu ganz Israel von Gott abgefallen war und dem Baalsdienst, dem Naturalismus hinterherhurte. Da stand Elia vor Gott und er betete. Und Gott erhörte sein Gebet. Himmel und Erde gerieten in Bewegung, wie es Jakobus hier formuliert. Und wie ist das mit dir? Du bist vielleicht im Augenblick in einer negativen Situation, in Trübsal. Dann bete. Du bist gut drauf. Ja, dann lobe Gott. Du bist krank. Und dir wird im Prozess der Krankheit klar, diese Krankheit ist ein Gerichtsschlag Gottes. Für die Art und Weise, wie ich bisher gelebt habe. Es ist eine Plage, um es alttestamentlich zu sagen. Dann bring das wieder in Ordnung mit Gott. Und das heißt immer auch mit der Gemeinde. Und dann, statt dich von ihr zu isolieren, rufe die Ältesten, dass sie über dir beten. Und durch die Gemeinde, interessanterweise, wirst du dann auch wieder Kontakt mit Gott bekommen. Gott wird dir deine Sünden vergeben und er wird dich retten und dich aufrichten. Betet füreinander. Das Gebet eines Gerechten, das bist du dann wieder, vermag viel, oh ja. Und wenn du das vergessen hast, dann rufe dir den Propheten Elia in Erinnerung, der vor Gott stand. Amen.